Liebe Zuhörer, heute dreht sich der DMW-Podcast um das Thema Goldener Reis. Humanitäre Hilfe oder Prestigeobjekt? Goldener Reis enthält artfremde Gene, die zu einer vermehrten Bildung von Beta-Carotin führen. Damit soll armutsbedingter Vitamin-A-Mangel bekämpft werden, der die Gesundheit von Millionen Menschen auf der Südhalbkugel bedroht. Kritiker bemängeln jedoch, dass wichtige Basisdaten noch immer nicht verfügbar sind. Die Befürworter bezichtigen die Gegner der Blockade aus rein ideologischen Gründen und geben ihnen die Schuld am Tod von unzähligen Kindern. Doch dieser ließe sich womöglich durch andere Maßnahmen besser verhindern. Polierter Reis ist Hauptnahrungsmittel für Millionen von Menschen in Entwicklungsländern. In Südostasien, wo 70% der armen Menschen auf der Welt leben, besteht die Ernährung fast ausschließlich aus Reis. Dieser macht zwar satt, doch die einseitige Ernährung kann den Bedarf an Vitamin A nicht decken. Zugang zu angereicherten Produkten oder anderen Lebensmitteln haben die wirtschaftlich Schwachen in entlegenen Gebieten meist nicht. In der Schale des Reiskorns ist zwar die Vitamin A-Vorstufe Beta-Carotin enthalten, aber auch viele essentielle Fettsäuren sitzen darin. Das führt in warmem Klima dazu, dass das Lebensmittel schnell ranzig wird. Daher ist unpolierter Reis keine Alternative. Zumal es schwer wäre, die Menschen in den entsprechenden Ländern davon zu überzeugen. Vitamin-A-Mangel hat schwerwiegende gesundheitliche Folgen. Laut Weltgesundheitsorganisation leiden etwa 190 Millionen Kinder unter Vitamin-A-Mangelerscheinungen. Das Ausmaß der Gesundheitsgefährdung ist unterschiedlich. Hauptleidtragende sind Kinder aus Afrika und Südostasien. Eins der ersten Symptome ist die Nachtblindheit. Später kommt es unter anderem zu Augen- und Hauterkrankungen, zu Störungen des Immunsystems und der Fortpflanzung sowie Wachstumsstörungen bei Kindern. Die Betroffenen sterben häufiger an Infektionskrankheiten, weil ihr Immunsystem geschwächt ist. Die WHO schätzt, dass 250.000 bis 500.000 Kinder jedes Jahr durch den Mangel an Vitamin A erblinden. Die Hälfte davon stirbt innerhalb der folgenden 12 Monate. Therapeutisch lässt sich der Mangel durch Gabe von Vitamin A beheben. Doch für viele Betroffene gibt es keine Behandlung. Sie ist für sie unerreichbar, sei es aus Entfernungs- oder Kostengründen.
Im Jahr 1990 begannen Agrarforscher aufgrund der wachsenden Möglichkeiten der Gentechnik mit der Entwicklung eines biotechnologisch angereicherten Reises. Etwa 10 Jahre brauchten die Pflanzenforscher Ingo Potricus von der ETH Zürich und Peter Bayer von der Universität Freiburg, um einen Prototyp zu schaffen, der vermehrt Beta-Carotin im Korn bildet und dadurch gelb aussieht. Dafür, dass das Provitamin in nennenswertem Umfang gebildet wird, sorgt ein aufeinander abgestimmter Satz an Enzymen aus eingeschleusten Genen. Zunächst gab es Versuche mit 2 Genen aus der Osterglocke Narcissus pseudonarcissus sowie einem Gen aus dem Erdbakterium Erwinia uridovora. Eines der Narzissengene wurde später als überflüssig erkannt. In einer Weiterentwicklung, dem Golden Reis 1, sind daher nur noch 2 artfremde Gene enthalten. Eines aus Narzisse und eines aus Erwinia. Das Enzym aus dem Narzissengen erwies sich bei weiterer Forschung als das geschwindigkeitsbestimmende Enzym und konnte durch ein leistungsstärkeres aus Mais ersetzt werden. Diese neue Variante wird als Golden Rice 2 bezeichnet und produziert eine höhere Beta-Carotin-Konzentration. Eine durchschnittliche Ration des Reises soll inzwischen den täglichen Vitamin-A-Bedarf eines Kleinkindes zur Hälfte decken. Goldener Reis 2 ist unter pessimistischen Annahmen mit Kosten von unter 20 US-Dollar pro gerettetem Lebensjahr deutlich billiger als Supplementierung mit 134 bis 599 US-Dollar. So eine Studie eines Mitgliedes des Golden Reis Humanitarian Boards. Unter optimistischen Annahmen liegen die Kosten nur bei 3 US-Dollar pro gerettetem Lebensjahr. Die Erfinder verkauften ihr Patent an das Industrieunternehmen Seneca, das heute Syngenta heißt und das die Erfindung zur Marktreife führen wollte. Syngenta handelte mit den Besitzern verschiedener Technologien, die benötigt werden, um den Reis herzustellen, eine Lizenzfreiheit für Kleinbauern in Entwicklungsländern aus. Die Bauern sollen ihre Ernte konsumieren, verkaufen und wieder pflanzen dürfen. Den ursprünglichen Plan, die Entwicklung einer kommerziellen Golden Rice Linie, stellte das Konsortium ein.
Stark an der Einführung des Golden Rice interessiert sind die Philippinen, Indonesien und Bangladesch. Bereits vor Jahren fanden erste Feldversuche statt. 2004 in den USA und auf den Philippinen sowie 2012 in Bangladesch. Doch obwohl Golden Rice nach Angaben der Hersteller seit 2002 marktreif ist, darf er bislang nicht frei angebaut werden. Professor Ingo Potricus, der kurz nach dem Durchbruch seiner Erfindung aus Altersgründen emeritiert wurde, sieht es so. Mit einem Projekt, das armen Leuten helfen soll, lässt sich eben kein Geld verdienen. Dabei sterben täglich 6.000 Menschen an Vitamin-A-Mangel. Das sind im Jahr 2 Millionen, in 10 Jahren 20 Millionen Menschen. Die Hälfte davon könne durch Golden Rice gerettet werden. Doch die WHO sei nicht daran interessiert, Golden Rice einzusetzen. Viele internationale Organisationen, wie auch die FAO und die UNESCO, werden von sogenannten Geberländern finanziert, also vor allem den Industrieländern. In allen diesen Geberländern sind transgene Pflanzen sehr unpopulär, sagt er. Finanzielle Förderung erhielt das Golden Rice Projekt unter anderem von der Melinda und Bill Gates Stiftung, der Rockefeller Foundation, der United States Agency for International Development und der Syngenta Foundation, aber nicht von europäischen und UN-Organisationen. Im sogenannten Golden Rice Humanitarian Board haben sich viele hochkarätige Unterstützer des Golden Rice Projekts zusammengeschlossen, darunter auch Wissenschaftler, die am Produkt forschen. Kritiker wie Greenpeace oder der Bund für Umwelt und Naturschutz bezichtigen die Betreiber und finanziellen Unterstützer des Golden Rice, die notwendige wissenschaftliche Sorgfalt missen zu lassen. Sie verhielten sich nicht sehr kooperativ, was die Transparenz ihrer Forschung angeht, und sie hätten das Projekt zu einem reinen Propagandaobjekt gemacht. Humanitäre Hilfe durch Gentechnik lautet die PR-Botschaft, die verkauft werden solle, um den Druck auf die Zulassungsbehörden zu erhöhen und einen Präzedenzfall zu schaffen, der das Tor für weitere Genprodukte öffnet. Wesentliche inhaltliche Kritikpunkte fasste das Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie TestBiotech, das nach eigenen Angaben die gesellschaftliche Debatte über die Auswirkungen der Biotechnologie fördern will, im Jahr 2012 für die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch zusammen.
Der Autor Dr. Christoph Thehn, Veterinärmediziner und Geschäftsführer von TestBiotech, bemängelt, dass noch immer nicht geklärt ist, ob Golden Rice technisch überhaupt zur Bekämpfung des Vitamin-A-Mangels geeignet ist. Bisher sind Studien nur an kleinen Gruppen gemacht worden, die zeigen, dass die Umwandlung von Beta-Carotin in Vitamin-A funktioniert, wenn der Reis aus der Tiefkühltruhe geholt und gekocht wird. Aber wir wissen wenig darüber, was passiert, wenn man den Reis 4 Wochen bei den in Entwicklungsländern vorherrschenden Temperaturen und Luftfeuchte lagert. Er erzählt vom Versuch im Jahr 2001, Golden Rice an ein Labor in Deutschland zu schicken, um ihn auf seinen Beta-Carotin-Gehalt hin analysieren zu lassen. Als der Reis hier angekommen war, sei fast kein Carotin mehr darin gewesen. Das sei zwar noch die erste Generation gewesen, inzwischen gibt es eine neue mit einem deutlich höheren Gehalt. Doch obwohl diese schon lange existiert und weltweit beworben wird, gäbe es zu dieser Frage noch immer keine Antwort. Ich frage seit 2005 und bekomme keine Daten. Dabei müsste man das doch längst wissen, meint Thehn. Weitere unbeantwortete Fragen seien, wie viel Provitamin A ist nach dem Kochen noch übrig? Wie gut kann der gentechnisch veränderte Reis vom Körper verwertet werden? Auch über neue Inhaltsstoffe und Veränderungen im Stoffwechsel der Pflanzen legen kaum Informationen vor, ebenso wenig wie über die Reaktion der Pflanzen auf wechselnde Umweltbedingungen. In Freisetzungsversuchen hat sich oft gezeigt, dass gentechnisch veränderte Pflanzen empfindlicher werden. Wenn dadurch die Ernte sinkt, hätte man den gegenteiligen Effekt. Daher sei es zumindest wichtig, vor der Freisetzung Stresstests zu machen und zu prüfen, was passiere, wenn die Pflanzen mit Klimaveränderungen oder Krankheitserregern konfrontiert würden. Vom Golden Rice weiß man, dass er sich mit anderen Arten kreuzt. Das gentechnisch manipulierte Erbgut würde beim freien Anbau also in die Umwelt und in das Erbgut der regionalen Reissorten gelangen. Dann haben wir eine nicht rückholbare Situation, warnt Thehn. Die langfristigen ökologischen Folgen seien wissenschaftlich nicht ausreichend abschätzbar, zumal man evolutionäre Zeiträume berücksichtigen müsse. In den letzten 10 Jahren gab es auch ohne Gentechnik erhebliche Fortschritte bei der Bekämpfung des Vitamin-A-Mangels in den Entwicklungsländern, berichtet Thehn. Es gäbe effiziente und kostengünstige Programme, die ein hohes Maß an Akzeptanz und Verlässlichkeit bieten und überdies sehr zielgenau eingesetzt werden könnten. Man könne fehlende Vitamine oder auch Eisenmangel durch Gemüse und Früchte ergänzen. Beispielsweise ist der Vitamin-A-Mangel durch Spinatanbau in Bangladesch zurückgegangen. berichtet Thien. Doch das sei nicht überall auf der Welt die beste Lösung. In manchen Ländern biete es sich auch an, Fische in die Reisteiche zu setzen. Diese könnten die Mahlzeit ergänzen. Idealerweise ermöglicht man vor Ort einen vielfältigen Anbau, meint Thien. Auch Spezialisten der WHO räumten der Ausgabe von Vitaminpillen, der Anreicherung von normalen Lebensmitteln mit Vitamin A und der Unterrichtung der Menschen im Anbau von Karotten und speziellem grünen Gemüse mehr Aussicht auf Erfolg ein als dem Einsatz der Gentechnik. Derzeit beschäftigt sich das Internationale Reisforschungsinstitut mit der Sicherheit und Verfügbarkeit des Genproduktes und nimmt weitere Tests vor. Man muss abwarten, was dort herauskommt, dann kann man weiter diskutieren, sagt Thien abschließend. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Jasmin Andresch aus Steinbach im Taunus. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.